habe ich ausprobiert letztes Mal. Ich bin Ulrike Müller, ich arbeite seit 5 Jahren mit dieser Reihe über Frauenpersönlichkeiten, die in die Weimarer Republik hineinwirken oder direkt in den 20er Jahren gelebt haben, in Zusammenarbeit mit dem Haus der Weimarer Republik und der Literarischen Gesellschaft, und darf heute auch mal begrüßen Georg, der immer die ganze Technik schmeißt. Dankeschön. Und ja, kann er doch auch mal kriegen. Und habe heute den Solo-Abend zu einem sehr kompakten Themenkomplex, den man eigentlich ganz Vorlesungsreihe verwenden könnte. Ich nenne noch mal den Reihentitel: Der Traum von Ausstieg und Neubeginn, visionäre Orte, Künstlerinnen und Lebensentwürfe der frühen Moderne. So ist dieses Jahr die Reihe überschrieben. Und heute der Titel: Vom Moor über den Berg bis zum Meer, Worpswede, Monte Verita und Ahrenshoop. Hiddensee kommt auch vor, aber ich habe jetzt Ahrenshoop gewählt. Und vom letzten Mal aufgehoben, weil dort wir uns dann entschieden hatten für eine Dichterin, die sich doch so stark für den Pazifismus eingesetzt hat im Ersten Weltkrieg. Dieses Mal aber zu Loheland, zur Loheland-Frauensiedlung in Fulda, die immer niemand kennt, aber die sicher die bedeutendste ihrer Art war in der frühen Moderne. Begrüßungsworte aus Paula Modersohn-Beckers Tagebuch vom 2. April 1902. Ich glaube, mein Glück besteht in der Hoffnung auf das Erfülltwerden meiner Wünsche. Habe ich es dann erst in der Hand, so scheint es mir gar nicht so reizvoll. Es erscheint mir dann nur noch als natürliche Entwicklungsstufe, über die man sich nicht zu wundern braucht und nicht zu freuen. Es ist bei mir wie bei einem Kinde, das sich wünscht, groß und erwachsen zu sein. Ist es dann erst erwachsen, so hat das Erwachsensein lange keinen Reiz mehr. Darum hat die Pariser Zeit für mich etwas so sehr Glückliches. Ich hatte so viele starke Hoffnung. Und dann reizt mich auch dies Hoffen allem und allen zum Trotz. Das gibt dem ganzen Menschen solch eine stolze Stärke. Ja, am heutigen Abend stelle ich Ihnen und euch zwei klassische Künstlerkolonien vor und zwei herausragende Orte und Bewegungen gemeinschaftlichen künstlerischen Wirkens etwas anderer Art. Und in allen 4 Projekten der frühen Moderne richtet sich der Blick auf die Bedeutung und Situation der Frauen im Hinblick auf ihre Visionen und Lebensentwürfe für ihre Kunst, aber auch für die Gesellschaft. Für einen nicht geschlechtsspezifischen oder eher männlichen dominierten künstlerischen Aufbruch war das große Vorbild der Freiluftmalerei in Barbizon. Für den Aufbruch in Kunsthandwerk und ja auch in Lebensentwürfen die Arts and Crafts Bewegung. Entscheidend hingegen kamen die Aufbrüche in der darstellenden Kunst, vor allem im Tanz, wesentlich von Frauen durch diesen emanzipatorischen Sprung, die Befreiung des weiblichen Körpers. Ich nenne nur Namen wie die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan oder Mary Wigman. Wir haben letztes Jahr uns gründlich auch mit den Tänzerinnen dieser Zeit beschäftigt. Gret Palucca natürlich gehörte auch dazu. Diese beiden Aspekte verbündeln sich wiederum mit geistigen und pädagogischen, also auch psychologischen Aufbrüchen. Wir haben die Zeit der Psychoanalyse, auch mit Rückbezug zu neuen Wohnformen und modernen Architekturideen als Antwort auf soziales Elend. Ich erinnere nur an das Rote Wien. Wir haben letztes Mal über Margarete Schütte-Lihotzky mehr gehört. Erst recht dieses Elend während des Ersten Weltkriegs und dann auch danach. Während für die klassischen Künstlerkolonien der Schwerpunkt auf der Malerei bleibt, entwickeln sich die anderen beiden stark im Kontext von freiem Tanz und auch experimenteller Literatur. Dada ist eine große Bewegung, die während des Ersten Weltkriegs sich in Zürich entwickelt. Und andererseits gibt es ein Zusammenwirken von allen Bereichen und das Wort ist auch schon etwas strapaziert, aber ich nehme es trotzdem in den Mund. Das Gesamtkunstwerk ist einfach interessant. Dabei wird die Siedlung Loheland, die ich letztes Mal ausließ, zum bedeutendsten Ort für den Entwurf des neuen Menschen als Frau. Das gab es sonst in dieser Zeit nicht, finden Sie ja auch nicht am Bauhaus. Da bleibt es beim neuen Mann, aber die Frauen haben da schon dann auch ihre eigene künstlerische Entwicklung. Die Forschung zu Künstlerkolonien gibt es noch gar nicht so lange, weil sich oft erstmal die Geschichten, die Mythen, der positive Tratsch weitergezogen hat, auch gerade am Monte Verita, von dem wir heute noch hören werden. Aber so ab 2016 wird es erst richtig interessant. Ich habe das Buch nicht mitgeschleppt. Eine tolle Ausstellung in Hannover, Mythos Heimat war der Titel. Und dort wird unterschieden zwischen zwei großen Arten der Künstlerkolonien, nämlich einmal der Gasthaustyp, also eine besondere Beleuchtung. Eine Landschaft wird entdeckt, es gibt einen Gasthof, einen kleinen mickrigen und der wird immer größer, weil die Künstler dort zunehmend hinströmen. Und der zweite, spätere Typ, ist der Kolonistentyp. Und es ist auch schon interessant, dass sich die Künstlerkolonien, die heißen ja nun mal so, parallel entwickeln in Deutschland zur Zeit des deutschen Kolonialismus, 1885 etwa bis 1919. Wichtigstes Kriterium, Sehnsucht nach dem paradiesischen Urzustand. Und jetzt etwas boshaft überspitzt, die dortige Bevölkerung aus der Perspektive des gebildeten städtischen Mittelstandes, der dort anlandet, wird zum Kunstgegenstand, auch für die Freiluftmalerei, auch ein bisschen kolonialistisch betrachtet. Ein Beispiel ist Worpswede. Da wird ganz schnell ein Ortsmythos entwickelt mit nostalgischen Rückblenden statt mit tatsächlich modernen Visionen für einen neuen Menschen. Und es entsteht eine Art Heimatmalerei. Die Reise aufs Land wird also keine Reise durch einen neuen offenen Raum, sondern manchmal auch sogar ganz schnell wieder in die Vergangenheit. Und es stellt sich so etwas ein wie eine frühe Perspektive auf Tourismus. Es ist schon interessant, dass Rainer Maria Rilke für Worpswede bereits 1903 eine eigene Werbebroschüre geschrieben hat und dort also auch schon so schöne erste Klischees vorkommen, natürlich mit poetisch ausgewähltem Wortschatz. Generelle Frage dabei für mich: Sind die Frauen schon allein deswegen Visionärinnen, weil sie sich da überhaupt hintrauen? Denn das ist ganz neu. Oder werden sie gar Visionärinnen, weil sie neue Aspekte in die Kunst einbringen oder ins Menschenbild? Frauenbewegte Äußerungen, Handlungen, neue Frau als neuer Gesellschaftsentwurf. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Mehr als 80 Künstlerkolonien mit über 3000 Künstlerinnen und Künstlern gab es im europäischen Raum in dieser Zeit, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert bis in die 20er Jahre hinein. Davon immerhin 400 Frauen. Die meisten Künstlerkolonien in Deutschland. Am Anfang in Barbizon nur 3-4% Frauen, in Worpswede immerhin schon 38%. Aber das ist eine quantitative Bewertung, denn sie tauchen meistens als Schülerinnen auf und als Ehefrauen wieder unter. Kolonien auf dem Land in Deutschland 16, in Frankreich 7, in Holland 5, in Ungarn auch 5. Einige Namen, damit Sie wissen, wie kompakt eigentlich das ist, was wir heute Abend hier versuchen mit diesem Einblick. Barbizon, Pont-Aven, das ist in der Bretagne, dann Skagen in Dänemark, Cornwall, St. Ives in England, Domburg, Laren in den Niederlanden, Nagy Banja, ich habe das nachgeguckt, das wird auch im Web bei den Aussprachevorstellungen nicht immer richtig eindeutig ausgesprochen, in Ungarn und dann in Deutschland, Frauenchiemsee, Dachau, Kronberg, das ist im Taunus, Grötzingen, in Baden-Worpswede, Eckensund, Schwan, Ahrenshoop, im Riesengebirge, damals auch noch eher deutscher Sprache und Schreiberhaus und dann gibt es auch noch Nidden an der Ostsee. Fangen wir mit Worpswede an. Schließlich ist die Überschrift ja auch so gesetzt, dass wir beim Moor anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal beobachtet haben, wenn bei sinkender Sonne verschieden hoch übereinander schwebende Wolkengebilde das Licht fangen. Dann gibt es Farben von dunkelviolett, kupferrot, gold und silber. Und da, wo der Äther aufblitzt, erscheint er grünlich oder in den Gebieten der silbernen Cirruswolken seidig blau. Unter einer solchen Herrlichkeit lagen die dunklen Äcker mit den Hafergarben, den weinroten Stoppeln des Buchweizens, den schwarzen Schollen der umgepflügten Erde, schreibt einer der ersten, die in Worpswede ankommen, Fritz Mackensen. Und 1897 notiert Paula Becker in ihr Tagebuch: Worpswede, 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 versunkene Glockenstimmung, Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden, schönes braunes Moor, köstliches Braun. Und ihr späterer Ehemann Otto Moderson schreibt: Ich fand ein höchst originelles Dorf, der hügelige, sandige Boden im Ort selbst, die großen bemoosten Strohdächer und nach allen Seiten, so weit man sehen konnte, alles so weit und so groß wie am Meer. Davon gibt es noch viele, viele Zitate, die dann auch sehr schnell in die touristische Werbung eingehen. Damals ist Worpswede noch ein sehr unbedeutendes Dorf in der Moorgegend beim Weierberg, rund 30 Kilometer nördlich von Bremen. In der vierten Auflage von Meyers Konversationslexikon 1890 kommt der Ort überhaupt noch nicht vor. In der fünften Auflage, 7 Jahre später, werden immerhin die evangelische Kirche, die Ziegelbrennerei und ein Denkmal für denjenigen, der die Moore gräben und die ganze Moorlandschaft zum Torfabbau erschlossen hat, erwähnt. Die Künstler zogen nicht in die Wildnis, sie zogen in ein urbar gemachtes Land, in dem sich die typischen scheinbar natürlichen Merkmale wie die schnurgeraden Moorgräben zeigen. Die Gegend um Wümme, Hamme, Wörpe ist vom Torfbau und der Moorkultivierung geprägt. Die Einzigartigkeit besteht aus dem schweren Moorboden und ganz besonders aus dem Himmel mit seinen Wolkenspielen. Ich weiß, als ich nach der Schulzeit da zum ersten Mal hinfuhr, gab es eine Stelle zwischen diesen Gräben, durch das mir vorstellen konnte, dass die Leute früher gedacht haben, dass die Erde eine Scheibe ist. So, völlig flach und mit dieser Weite. Von Anfang an kommen vor allem männliche Künstler. Im Gegensatz zu bald ebenfalls angezogenen Malschülerinnen kamen sie von Akademien. Sie drängten sich ein bisschen in den Städten, konkurrierten miteinander und suchten neue Wirkungsstätten. Bei Hans am Ende, Fritz Overbeck, Otto Modersen, Karl Finnen und vor allem Fritz Mackensen finden sich neben staatskritischen durchaus auch antimoderne, kolonialistische oder auch sogar antisemitische Töne, wenn es um die Entdeckung der dörflichen Modelle, vor allem der Frauen und Kinder, geht. 1894 gründen sie den Künstlerverein Worpswede. Im selben Jahr stößt Heinrich Vogeler dazu, der später in Worpswede einen komplett anderen Akzent setzen wird, als er durch die grauenhaften Erfahrungen im Ersten Weltkrieg abrupt zum Pazifisten wird, dann als Anarchist und Kommunist eine ganz andere Ordnung in den Bakenhof holt. Zunächst macht er sich mit Jugendstil-Grafiken einen Namen und verdient damit auch ganz gut, sodass er diesen Bakenhof, den er kaufen konnte von dem Erbe seines Vaters, wunderbar herrichten kann. Alles selbst gemacht, selbst gebaut, selbst gezimmert. In der zweiten und dritten Reihe kommen nun auch Frauen hinzu, meistens Schülerinnen von Mackensen, darunter die drei wichtigsten Schülerinnen Paula Becker, die Bildhauerin Clara Westhoff und die zu Unrecht vergessene Ottilie Rheiländer. Diese Frauen, alle drei, haben ihren Horizont erweitert, indem sie nach Paris gingen. Dort haben sie an den Privatakademien studiert. Das waren die Akademie Julien und die Accademia Colarossi. Und sie mussten mindestens, las ich jetzt nochmal, das Doppelte bezahlen, dieser Frauenblödheitszuschlag. Dafür durften sie aber nicht an der Aktmalerei teilhaben. Sie haben sich aber nette Jünglinge privat besorgt und sie dann hübsch platziert und die dann extra bezahlt. Es gründeten sich sehr bald auch Ateliere und Wohngemeinschaften unter den Frauen. Da gab es eine interessante Vernetzung, von der wir allmählich heute erst wieder mehr Kenntnis bekommen. Ihren Durchbruch schaffen die Worpsweder Maler erst 1895 mit einer Ausstellung im bemerkenswerten Münchner Glaspalast. Das war eine ganz neue architektonische Schöpfung aus Eisen und Glas, elektrifiziert. Und so war der Kommentar in diesem Ausstellungskatalog: Der Kontrast zwischen den heimatseligen naturalistischen Gemälden Worpswedes muss verblüffend gewesen sein. Die Modernität war in Bewegung durch die Einflüsse der Freiluftmalerei, Corot, Millet, das sind so Namen, aber noch nicht in dem richtigen Fahrwasser des Impressionismus, und der Expressionismus ist noch fern. Rilke erscheint immer mal, das ist erstaunlich, wenn man die Künstlerkolonien geistig durchwandert, erscheint er da immer, und es ist gerade wieder mal eine andere Frau, die er interessant findet. Es muss ein wahnsinniger Briefwechsel sein. Und während er eigentlich gerade Clara Westhoff geheiratet hat, weil sie schwanger war, ist er dann bald schon wieder in Paris zu finden. Sie kann sich aus der Rolle als Gattin und Mutter in der zweiten Reihe, aus dem Schattendasein als Künstlerin nach dieser Heirat nicht wieder hervorarbeiten. Immerhin war sie in Paris Assistentin Rodins und innigst mit Paula Modersohn-Becker befreundet. Stirbt erst 26 Jahre später, aber die Werke, die in dieser Zeit noch entstanden sind, haben eine interessante oder auch gerade uninteressante Glätte im Vergleich mit den Werken von vorher. Ja, die Biografie von Paula Modersohn-Becker, das kann ich jetzt hier nicht machen, das kennen Sie alles ein bisschen. Auch dieser frühe Tod 1907 bei der Geburt des Kindes. Interessant ist vielleicht noch, dass ab und zu Schülerinnen da Malkurse nehmen und dann auch wieder wegfahren, weil es ihnen nicht so gut gefällt. Da gibt es also ein Frauenpaar, Julie Wolfthorn und ihre Freundin Adele von Fink. Julie Wolfthorn ist eine hochinteressante Malerin, kommen 1897 zu einem Studienaufenthalt ins Malermoor und sind überhaupt nicht inspiriert. München und die nahegelegene Künstlerkolonie Dachau schaffen das bei ihnen eher. Julie Wolfthorn vermisst das gesellschaftliche Leben, wie sie ihrer Freundin Ida Dehme mitteilt. Zitat: Die Maler sind überhaupt nicht zu sehen. Sie bewohnen alle eigene Häuschen, sind zum Teil sogar verheiratet oder beinahe und zeigen keinerlei Neigung zum Umgang. Wie schade. Sie reist bald wieder ab und gehört ein Jahr später zu den Mitbegründerinnen der Berliner Sezession, die sich explizit gegen die konservativ-nationalistische Malerei widmet. Also nicht diese in Worpswede, sondern generell. Als die spätere Bauhausfotografin Lucia Moholy, damals noch Schulz, 1918-19 bei Heinrich Vogler auf dem Bakenhof zubringt, weht dort inzwischen der schon erwähnte neue Wind. Der Krieg hat ihn zu einem überzeugten Kommunisten werden lassen. Er stellt sich in den Dienst des arbeitenden Volkes, wie es so schön heißt, und verfasst Schriften mit den Titeln wie Das neue Leben oder Proletkult. Lucia Moholy ist ziemlich links zu dieser Zeit und sie wird diese Fotokenntnisse, die sie dann auch erst nach Berlin, dann nach Weimar und Dessau mitbringt, wahrscheinlich sich dort angeeignet haben. Im Bakenhof gründet Heinrich Vogler nach dem Vorbild Gustav Landauers und Piotr Kropotkins eine Gemeinschaft. Das hält sich gerade 4 Jahre. Er holt sich da also Handwerker zusammen und ja, der übliche Knall, der immer mal entsteht durch hochfliegende Projektideen und den Alltag, findet auch dort statt. Und so wird er dann auswandern, weggehen. Und die Gemeinschaft, die diesen Verein gegründet hatten, war schon vorher zerkracht, schon 1891, weil, ich würde mal sagen, ideologische Differenzen immer deutlicher zum Vorschein kamen. Und einen dieser, der eher sehr nationalistisch orientierten Künstler kennen wir in Weimar, das ist Fritz Mackensen. Fritz Mackensen war nämlich eine Zeit lang Direktor der Großherzoglichen Kunsthochschule und hat sich auch, als Van de Velde hier war, sehr fremdenfeindlich, würde man sagen, ausgedrückt und auch sehr frauenfeindlich, als nämlich dann die Weberei von Helene Börner auch in die Werkstatträume des Van de Velde-Baus zogen, fand er das empörend, so ein niederes Kunsthandwerk dort in den Hochschulräumen zu haben. Er wird später erklärter Bauhausgegner, tritt in den Stahlhelm ein und 1937 in den Kampfbund für deutsche Kultur, dann in die NSDAP. Das Experiment Bakenhof war ja schon vorher zu Ende. Heinrich Vogler ist ausgewandert und ist 1941 in Kasachstan gestorben. In der Rezeption finden wir heute eher wieder die konservative Sicht und aber auch eine große Verehrung und Wertschätzung von Paula Modersohn-Becker. Das hat schon relativ bald nach ihrem Tod, vielleicht 20 Jahre später, eingesetzt mit der ersten Ausstellung, Solo-Ausstellung für eine Künstlerin aus dieser Zeit in Bremen. Ja, wenn wir mehr Zeit hätten, dann könnte man natürlich erzählen, was ist denn so anders an dem, was sie macht. Ablesen lässt sich das auf jeden Fall an den Selbstbildnissen. Und das, womit sie schwer schockiert hat, war das Porträt im relativ unbekleideten Zustand als Schwangere. Kennen das vielleicht so mit dieser Kette? Und überhaupt ihre Frauenbildnisse, teilweise auch ein bisschen ägyptisch beeinflusst. Das ist gerade Mode in der Zeit, sehr großflächig, sehr vereinfacht in Form und Linienführung, aber dadurch eben das Gegenteil von oberflächlich, eigentlich auch sich mit dem Ausdruck, dem inneren Ausdruck auseinandersetzend. Eine ganz eigene Stilrichtung zwischen Impressionismus und Expressionismus. Sie ist begeistert gewesen von, vor allem auch von Cézanne und Van Gogh. Wir schwenken jetzt in eine ganz andere Landschaft. Tessin, Ascona, Monte Verita, Lago Maggiore. Die Menschen sind die großen Städte, sind der großen Städte überdrüssig und vor allem auch sind sie genervt von einem immerwährenden Alltag, zum Beispiel als Angestellte. Überliefert ist das Dokument eines Menschen namens Bruno Hauks, Berliner Büroangestellter aus dem Jahr 1904. Der denkt mit Grausen an die frühere Zeit, als er in Berlin von morgens bis abends als Bürogehilfe arbeiten musste. Auf dem Monte Verita findet er endlich, was er gesucht hat. Er hat sich von seiner als entfremdet erfundenen Arbeit in der Großstadt gelöst und ist ein gesunder Gärtner geworden. Zitat. Gar nicht beschreiben kann ich, welche Wonne es für mich war, in früher Morgenstunde, wenn der Tau noch auf jedem Grashelmchen blitzte, das Erdreich umzugraben. Mit vollen Zügen sog ich den frischen Erdgeruch ein und fühlte mich wohl und glücklich. Ja, die Schilderung der Anfänge des Monte Verita-Geschehens haben immer große Blüten getrieben. Wir stellen uns einfach vor, dass da so im Jahr 1900 eine Gruppe von 5 Personen sich in langen Apostelgewändern und Sandalen in München zu Fuß auf den Weg macht. Sie werden bei den Oberammergauer Festspielen wegen ihrer Gewänder bestaunt, kommen dann im Tessin an, prüfen mehrere Standorte und finden schließlich den Hügel Montichia, er ist vielleicht so 350 Meter über dem Meer. Und nun beginnt eine Gründung. Die Pianistin Ida Hoffmann mit ihrer Schwester Jenny und der belgische Fabrikantensohn Henry Oedenkoven sowie 2 Brüder Karl und Gusto Gräser gründen die von ihnen lang geträumte Kolonie. Monte Verita soll sie heißen, Berg der Wahrheit. Ida Hoffmann schreibt, keine Naturheilanstalt im gewöhnlichen Sinne, sondern vielmehr eine Schule für höheres Leben, eine Stätte für Entwicklung und Sammlung erweiterter Erkenntnisse und erweiterten Bewusstseins. Einen schöneren Standort hätten sie wahrlich kaum finden können. Auf der Anhöhe oberhalb des Dorfes Ascona eröffnet sich für Besucherinnen und Besucher der Blick auf den tiefblauen Lago Maggiore. Mit der Eröffnung des Gotthard-Eisenbahntunnels 1882 ist Ascona auch näher an die industriellen Zentren des Nordens gerückt. Aber was soll das sein da oben? Eine Künstlerkolonie? Oder nicht eher ein Sanatorium? Ida Hoffmann und Henry Oedenkoven entledigen sich der Spinner, die fanden, das müsste sozusagen jetzt ein Liebeszentrum werden, die beiden Gräser-Brüder, die dann als verrückte Propheten einige Jahrzehnte durch Europa ziehen. Und schließlich ist Henry Oedenkoven der mit dem Geld und das setzt sich ja bekanntlich oft durch und so kann er also dieses Projekt auch baulich in die Hand nehmen. Es gibt eine Parkanlage, die den Charme des Natürlichen behalten möchte. Die Gäste leben in einer der 12 sogenannten Licht-Luft-Hütten. Die Blockhäuser mit 1 oder 2 Zimmern sind bewusst einfach gehalten und können nur mit einem Kachelofen beheizt werden. Das ist ja heute noch anzusehen, wenn man da oben ist, kann man das ja betrachten, wie die das gebaut haben. Für das gemeinschaftliche Leben auf dem Monte Verita stehen ein Zentralhaus mit großer Terrasse, sowie die von Oedenkoven selbst entworfene Casa Anatta, Anmerkung, der Name bedeutet nach der buddhistischen Lehre nicht ich, zur Verfügung. Hier essen die Gäste gemeinsam, finden Vorträge statt, manchmal gibt Ida Hoffmann auch ein kleines Klavierkonzert. An den Wänden keine Bilder, keine Plüschmöbel, das schönste Bild durch das Fenster ist die Landschaft um den Monte Verita. Bei so viel Gesundheit ist natürlich auch Kaffee, Alkohol und Rauchen absolut verpönt. Kurz und bündig gilt, Zitat, das ganze sittliche Niveau der arbeitenden Klasse wird hier gehoben. Von oben. Natürlich denken die Leute, die da wohnen, was sind denn das für Spinner? Und die geben sich ja auch gar keine Mühe, unauffällig zu sein. Interessant ist, dass sie aber tatsächlich gesellschaftliche Neuerungen mitbringen, so auch Ida Hoffmann, die durchaus als radikale Frauenrechtlerin in Erscheinung tritt und mehrheitliche Broschüren zur Frauenbefreiung verteilt. Darin heißt es unter anderem, Frauen, empfindet euren Eigenwert, bleibt nicht Herdengeschöpfe, ein Spielball des Mannes, der Familie, der Mode, der öffentlichen Meinung und der sogenannten Sittlichkeit, bleibet nicht Puppen, sondern werden Menschen. Eine ihrer Forderungen, nämlich dass Frauen ihren Namen behalten können, wenn sie heiraten, wird erst viel später in die Tat umgesetzt oder ins Gesetz gegossen. Sie lebt konsequent selbst amtlich unverheiratet, bisher mit dem viel jüngeren Ödenkofen zusammen, bis dieser eine Besucherin kennenlernt, ehelicht, mit ihr zwei Kinder zeugt, aber die eiserne Ida bleibt trotzdem dabei. Und sie wohnen dann in einer neuen Konstellation. Die einflussreiche Tänzerin Isadora Duncan forderte 1903, die Tanzschule der Zukunft soll die ideale weibliche Gestalt entwickeln. Und nun wird in Ascona dieser Gedanke von der Gruppe um den ungarischen Tänzer Rudolf von Laban aufgenommen. Im besten Einvernehmen mit den beiden Gründern eröffnet er auf dem Monte Verita eine Sommerschule für Bewegungskunst. In ihr werden die Tanzschülerinnen ganzheitlich an den Tanz herangeführt. Neben tänzerischen und rhythmischen Übungen gehört daher zur Ausbildung auch, wie praktisch für ihn, die Garten- und Küchenarbeit, das Weben und das Nähen von Reformkleidern. Bis 1900 besuchen zahlreiche später berühmt gewordene Tänzerinnen Kurse in dieser Sommerschule, darunter Mary Wigman, Susan Perrottet, Sophie Teuber-Arp und auch Emmy Ball Hennings. Getreu der Maxime der Befreiung des Körpers tanzen sie draußen in der freien Natur in luftigen Gewändern, die dem Körper Bewegungsfreiheit lassen oder zum Entzücken von Herrn Laban auch gänzlich nackt. Die Sommerkurse werden jeweils mit der Aufführung eines Tanzstücks gekrönt. 1917 dann, als der Krieg immer bedrohlicher in die Gesellschaft hineinwirkt, gibt es ein letztes Mal so ein Tanzfest, das dreiteilige Tanzdrama Sang an die Sonne. Und diesmal ist es wirklich so, dass auch nicht nur die Gäste, sondern auch die Bewohner und Bewohnerinnen mit eigenen Rollen in das Ganze einbezogen werden. Rudolf von Laban schreibt auf dem Monte Verita sein Hauptwerk »Die Welt des Tänzes«, des Tänzers, obwohl da eigentlich nur Tänzerinnen unterrichtet, und fordert, dass der Tanz sich wieder zu einem persönlichen Ausdrucksmittel entwickeln soll. Spitz bemerkt von Sophie Teuber-Arp, findet er genug, Zitat, Zeit, verschiedene Damen zu heilen und spazieren zu führen. Konkret heißt das, dass er wechselnde Liebschaften mit mancher seiner Tänzerinnen pflegt. Mit einer hat er auch einen Sohn. Wie wir letztes Jahr schon gehört haben, Mary Wigman hat alle Avancen eisern von sich gewiesen. Der Erste Weltkrieg, habe ich schon gesagt, verändert die Szenerie. Es kommen immer weniger zahlende Gäste dafür, Immigrantinnen und Immigranten, viele über Zürich und viele jüdische Künstlerinnen und Künstler. Rudolf von Laban zieht mit seiner Familie nach Zürich, gründet dort eine Schule für Bewegungskunst. Auch da wird Mary Wigman eine Weile mit dabei sein. Ida Hoffmann und Henry Ödenkofen samt Ehefrau und zwei Kindern gehen 1920 nach Brasilien und bauen dort ein neues Gesundheitssanatorium auf. Es gibt wunderbare Auslassungen, das konnte ich jetzt hier alles nicht vortragen, wie Abscheu erregen sie den Genuss von Fleisch beschreibt und wie sie diese Gesundheitskuren begründet. Und es gibt dort sehr zufriedene Gäste, etwa der Philosoph Max Weber, der beschreibt, wie er durch Fasten immer klarer im Kopf wird und immer mehr Bewusstsein erlangt. Und natürlich gibt es solche Gäste wie Hermann Hesse, der sagt, er will sich dort von einem Augenleiden kurieren, aber eigentlich macht er eine Alkoholentziehungskur, weil das da streng verboten ist, und fürchtet sich vor der sich anbahnenden Häuslichkeit. Und es kommt auch Erich Mühsam, der denkt, das ist ja toll, was die da machen. Da kann man ja eine anarchistische Kommune draus machen, aber es wird nichts. Und fortan redet er in der Öffentlichkeit möglichst lästerlich über die da oben auf dem Monte Verita. 1919 kommt eine neue Tänzerin und baut eine Ausbildungsstätte in Ascona auf. Charlotte Barat, vermittelt durch den Worpsweder-Künstler Heinrich Vogler. Da haben wir mal einen kleinen Blick auf diese Vernetzungen, die da stattfinden. Ihr Ruf zieht internationale Gäste an. Auch Rilke muss wieder mit von der Partie sein, der eingeladen wird von ihr. Und 1926 kommt dann ein neuer Besitzer. In der Zwischenzeit gibt es interessante, ja, geistige Neuerungen auch in der Kunst mit dem Expressionismus, der sich inzwischen entwickelt hat, Blauer Reiter, Marianne von Werefkin und so weiter. Das sind Namen, die dann auch in Ascona zu finden sind. Und in einer, ja, nach dem Krieg wohl nicht zufälligen Kombination auch mit religiösen Erwägungen und Motiven, auch mit finsteren Visionen aus schrecklichen Erfahrungen heraus. Es ist also jetzt nicht mehr nur der Ort mit dem ständig blauen Himmel. 1926 kommt ein neuer Besitzer. Zwischendurch war das Haus da oben verwaist. Die Anlage ist als Kinderheim genutzt worden vom Kanton Tessin. Und jetzt kommt ein neuer Besitzer, legt 160.000 Frankli hin. Und das ist Eduard von der Heydt. Der ist Bankier des deutschen Kaisers Wilhelms II., sammelt moderne außereuropäische Kunst, ist mit einer Jüdin verheiratet, hat sehr viel jüdische Verwandtschaft, wird später von 1933 bis 1939 in die NSDAP eintreten und von seinem nicht gering vorhandenen Geld ausländisch im Ausland deutsche Spione bezahlen, aber nach dem Krieg freigesprochen ist. Also eine vollkommen widersprüchliche Persönlichkeit. Er lässt das Gemeinschaftshaus des Sanatoriums abreißen und das andere Haus, die Villa Anatta, lässt er umbauen. Und dort entsteht dann ein repräsentativer Hotelbau, den er erst hat sogar von Mies van der Rohe projektieren lassen, aber er hat dann doch einen anderen Architekten gefunden. Bei ihm, so heißt es, herrscht auf dem Monte Verita eine Atmosphäre von Liberalität und Weltläufigkeit. Die Kleiderordnung zwischen den verschiedenen Klassen spielt keine Rolle mehr. Er hat sich ein Licht-Luft-Kostüm eigenen Entwurfes zugelegt. Auch die Söhne des Kaisers rennen dort mit kurzen Hosen durch die Gegend. Im Gästebuch verewigen sich eben diese Söhne, Prinz August Wilhelm und Prinz Eitel Friedrich, Unternehmer-Ehepaare, aber auch der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der Kunsthändler Alfred Flechtheim und die Schriftstellerin Annette Kolb, die uns letztes Mal am letzten Termin letzte Woche schon begegnet ist. Er bleibt auch nach 1933 dort, unterstützt Geflüchtete, die in der Schweiz bleiben oder ausreisen wollen. Er hat Beziehungen, bekommt Visa für sie und wird dann einen Großteil seiner Sammlungen an verschiedene Museen vermachen. Ein Teil landet in Wuppertal. Er kommt nämlich aus Wuppertal. Es gibt diese in Anführungszeichen Wuppertal schlagenden Verbindungen. Das eine ist Else Lasker Schüler. Die war befreundet mit der Mutter von Charlotte Barras, Elvira Bach-Rach, die mit ihr zusammen in Wuppertal zur Schule gegangen ist. Else Lasker Schülers Vater war Bankier und der kannte die Familie von der Heidt, die auch aus Wuppertal kommt. Das hat sie Marianne von Werefkin erzählt und die hat es dann vorgeschlagen, dass da doch dieser Monte Verita so verwaist ist und dass da doch mal wieder jemand hin könnte. Also die haben natürlich auch immer, diese armen Künstlerinnen, versucht, sich gute Mäzene heranzuschaffen. Den Monte Verita, also das, was darin Privatbesitz war, vermacht er dem Kanton Tessin und einen großen Teil auch der Kunstsammlungen. Charlotte Barras, ich reiche ein bisschen Biografie nach, weil sie ist eine interessante Zwischenposition, eine Zwischenperson zwischen Worpswede und dann Ascona, dem Monte Verita, eben in diesem Beziehungsnetz. Die ist in Brüssel geboren 1901, ist dann 1986 in Locarno gestorben, steht auch mit Else Lasker Schüler sozusagen als freiwilliges Patenkind stets im Kontakt. Die Familie muss dann erleben, dass sie aus Brüssel quasi vertrieben wird, wo sie bereits schon tänzerische Ausbildung gemacht hat, bei einer Schülerin von Isadora Duncan. Der Besitz wurde beschlagnahmt, aber es ist offenbar noch genügend Geld da, um sich in Europa einen neuen Wohnsitz zu suchen. Während Vater also den Wohnsitz sucht, wird sie mit ihrer Mutter bei Heinrich Vogler im Barkenhof sich erholen und dabei auch tänzerisch wirksam werden. Und Heinrich Vogler ist völlig begeistert und sie fahren dann also zusammen nach Ascona. Dort entdeckt die Familie den neuen Wohnsitz, das Castello San Materno. Und es ist auch noch genügend Geld da, um 1928 das Teatro San Materno errichten zu lassen, wenn Sie mal da waren. Das ist so ein weißer Würfel, eigentlich so der erste Bau in der Schweiz, also der erste Entwurf für neues Bauen, der dann dort auch realisiert wurde. Flachdach mit eigener Terrasse, mit Gästezimmern und einem großen Spielsaal, wo 180 Leute reinpassten. Er baut, das ist wieder Beziehung, Connection, 1928 von Karl Weidenmeier. Der hat eine Zeit lang in Worpswede gelebt, war Architekt und ist mitgebracht worden und empfohlen worden von Heinrich Vogler. Sie wird immer berühmter, tourt mit ihren Tänzen durch ganz Europa. Ihre Choreografien haben Titel wie Vanité, Tanz der Mumie, makabrer Tanz, ägyptischer Tanz, hinduistische Vision oder sterbender Schmetterling. Wir befinden uns inzwischen ganz eindeutig in der Phase des expressionistischen Ausdruckstanzes. Und ich sage mal, die Tragik, die einfach aus dem Kriegserleben des Ersten Weltkrieges mit hineinspielt, findet sich sehr wohl auch in der Leidenschaft, auch gerade für melancholische, dramatische, auch Todesstoffe. Sie tritt in Rotterdam, Mailand, Florenz, Venedig, Rom, London, Wien auf und lässt auch in ihrem Teatro San Materno Lesungen stattfinden. Ja, ein Text von ihr, nein, nicht von ihr, sondern über ihr, also über sie, von der Journalistin, die wir letzte Woche auf dem Programm hatten, Lucy von Jacobi, die mehrfach in Ascona war und beschrieben hat, wie Charlotte Barras arbeitet, überhaupt wie sie wirkt. Charlotte Barras kennt man in allen Hauptstädten Europas von Oslo bis Neapel als eine religiöse Tänzerin, die schrankenlos bejaht oder heftig verneint wird. Gleichmütig, unangefochten durch Lob und Tadel, sicher ruhend in einer heiteren Gewissheit geht sie ihren Weg. Sie scheut ein wenig die Bezeichnung Tänzerin, denn diese trifft nicht ganz zu. Sie ist vielmehr Gestalterin und ihre Tänze sind Tanzspiele. Ihre Kindheit war von allen Unbilden des Krieges umtobt, aber die liebevolle Obhut verständnisvoller Eltern, die selbst einen stark künstlerischen Zug haben, verteidigte dieses Kinderland. Sie tanzte eigentlich, seit sie gehen konnte. Wie andere Menschen drückt sie sich durch das Medium der Sprache aus. Ohne die Spur einer Absicht gestaltet sie ihren Tanz oder vielmehr die Bewegungsspiele und zeigt dabei immer wieder ihr stilles, freudiges und zuversichtliches Hingegebensein an das Göttliche. Aber auch die Schauer des Abgrunds und andererseits des närrische, menschliche sind ihr zugänglich und auf besondere Weise vertraut. Sie plant dann das Wort, das gesprochene Wort, mit der Musik zu einem tief durchgebildeten, einheitlichen Ganzen zusammenzuschmelzen, zu einem organisch gewachsenen Kunstwerk, wird hier später noch berichtet. Und ein Dichter wird zitiert, der anlässlich ihres Pariser Auftritts geschrieben hat, Crommeling. Auf Charlotte Barras angewandt ist das Wort Inspiration, mit dem man nicht genug sparsam umgehen kann, nicht profaniert. Sie ist eine Inspirierte im reinsten, im demütigsten Sinne des Wortes. Sie sind also den exaltierten Sphären noch nicht entronnen. Nein, es wird noch dichter, es wird noch verrückter, es wird noch, wie soll ich mal sagen, expressionistischer, nämlich mit dem Tänzen der Loheländerinnen. Bevor ich näher dazu komme, was dieses Loheland eigentlich war oder ist, ein Zitat eines späteren Tanzmeisters René Halke, der sich eigentlich an der Methode von den Loheländerinnen orientiert hat, als sie 1921 in der Alten Oper in Frankfurt ein Programm vorstellen. Dort führte etwa ein halbes Dutzend junger Frauen etwas auf, was sich nicht eigentlich als Ballett bezeichnen ließ. Die herausragenden Darstellerinnen waren eine dunkle, schlanke, aber sehr kraftvolle Frau mit dem Namen Edith Sutor und ein Wesen, das einer Mischung aus einem sehr jungen Baum und einem Engel alt wie die Ewigkeit glich und Eva Maria Deinhardt hieß. Ihre Kostüme bestanden aus ungewöhnlichen Stoffen. Als weitere Requisiten dienten fremdartig, aber edel gestaltete Körbe. Da wurde sicherlich kein Ballett, sondern eher ein unbekanntes Ritual aufgeführt. Doch war nichts Geheimnisvolles dabei. Die Frauen besaßen ganz im Gegenteil eine heitere Nüchternheit in ihrer Darstellung all dieser merkwürdigen Handlungen. Und mit Blick auf ihre Tanzkunst schienen sie perfekter ausgebildet als jede Tänzerin, die ich je zuvor gesehen hatte. Die Zeitungsrezensenten waren ganz ratlos und das war kein Wunder. Sie waren gekommen, um über eine Ballettaufführung zu urteilen. Für sie eine alltägliche Aufgabe. Und nun hatte man sie einer ganz ungewöhnlichen Erfahrung ausgesetzt. Ja, ich versuche, dieses Loheland ein bisschen einzuordnen in den nachfolgenden Ausführungen und dann kurz die Geschichte zu umreißen. Es gab 2019 eine wunderbare Ausstellung in Fulda, das Loheland liegt in der Nähe von Fulda, über diesen Ort. Ich halte das einfach mal hoch. Das ist ein Foto von Eva Maria Deinhardt. Sie können da nachher auch mal gerne noch mal reingucken. Das ist der Ausstellungskatalog. Das ist großartig. Die Frauen haben eben auch die Kostüme selbst gemacht, die Choreografien entworfen, die Musik komponiert und das alles vor dem Hintergrund einer höchst professionellen Ausbildung zur Gymnastiklehrerin in einer Art Gemeinschaftsprojekt, einem Internat. Einem Internat, im Wesentlichen nur für Frauen, dort in diesem Loheland, wie die Gründerinnen es nannten. 1919 ist es gegründet worden. Es gibt natürlich immer geistige Verwandtschaften. Menschen wie Gertrud Grunow oder Johannes Itten am Bauhaus hatten vor oder während des Ersten Weltkriegs schon Querverbindungen zu Musikentwicklungen und Reformpädagogik und zu einer neuen Sicht und Wahrnehmungsweise vom Menschen hergestellt. Erstreben die Balance von Geist, Körper, Seele, Ich, Gemeinschaft, Kosmos. Das große Zauberwort auch im Unterricht von Gertrud Grunow am Bauhaus ist Balance. Entfaltung aller Fähigkeiten und Möglichkeiten unter Wahrung einer Lebensordnung und einer wohltuenden Disziplin. Entakademisierung, körperliche Entfaltung, gesunde Lebensführung gingen damit einher. Auch wie bei Itten manchmal Meditation, Selbsteinkehr. Die Gymnastikausbildung, die Luise Langgaard mit 2a und Hedwig von Roden entwickelten, zielt auf eine Kombination von körperlicher, geistseelischer, handwerklicher und künstlerischer Entwicklung. Bevor sie dafür die Loheland-Siedlung gründeten, waren sie mit ihrer Schule unter dem Namen Seminar für klassische Gymnastik schon an anderen Orten untergekommen, immer jeweils zur Miete, also sozusagen ein reisendes Ausbildungsinternat. 1912 zunächst in Kassel, 1915 in Potsdam, dann als nächstes in Tambach in Thüringen. Und sie haben zusammengearbeitet mit einem Verein oder einem Vereinsnetzwerk, das auch für Weimar sehr interessant und wichtig war, nämlich die Mathilde Zimmer Stiftung. Eine Stiftung von Heinrich Zimmer, der für Frauen Bildung sorgen wollte und so eine Art Netzwerk geschaffen hat dafür. Und diese Ausbildung hat er integriert, die Ausbildung von Loheland und von Roden, integriert in dieses Netzwerk, sodass die Frauen eine günstige Verbreitung hatten mit diesem neuen Angebot. Sie haben sich 1915 dann getraut, sich von diesem Netz zu trennen, sich selbstständig zu machen, zuerst in Tambach. Und dann wird eine bedeutende Schülerin, Magdalena Tränkel, sie hatte 1915 Examen gemacht, sich in Weimar niederlassen, Jakobstraße 2, ich habe es noch gar nicht nachgeprüft, ich habe es vor kurzem erst gefunden, diese Adresse, hatte sie ihre Gymnastikausbildung und sie war angestellt hier wieder in Weimar im Zimmerschen Töchterheim im Mathildenhaus. Also hier hat diese Stiftung eine große Rolle gespielt, auch bei diesen Kurzausbildungen für Frauen, die in dieser Zeit angeboten wurden. Und sie sorgt dafür, dass in Weimar die ersten Loheland-Aufführungen stattfinden, nämlich in 1916 mit Bewegungsspielen der Schülerinnen zu Musik von Grieg, Brahms, Beethoven, Mozart, Chopin und macht damit werbewirksam das Seminar für klassische Gymnastik bekannt. Nachher finden wir Magdalena Tränkel wieder in Bernburg. Und es gab eine ziemliche Auseinandersetzung, weil diese Unterrichtsräume, diese historischen, die es da gab, abgerissen werden sollten für einen Parkplatz. Das hat sich in den letzten Jahren dort abgespielt und es gab richtig eine große Initiative, die das verhindern wollte und erreicht hat, dass das wohl doch restauriert wird. Die Konzeption wurde dann auf Schloss Bieberstein vertieft und dann haben wir inzwischen in Weimar schon das Bauhaus und es wird zwei große Aufführungen geben, einmal in Unterrichtsräumen und dann am Nationaltheater in Weimar 1920. Und das sind ziemlich berühmte Aufführungen. Gezeigt werden 15 Tänze, wieder in Kompositionen der Mitwirkenden, der Schülerinnen, die damals dann auch schon unterrichten. Und eine, deren Name schon genannt worden ist, Eva Maria Deinhardt, gehört zu dieser Deinhardt-Getränkefamilie in Weimar, ist Studentin am Bauhaus und auch in Loheland und ist darin als Persönlichkeit nochmal sehr interessant. Und sie ist eigentlich bei den Tänzen auch mit dieser Edith Suthor zusammen oft die Hauptperson. Die Tänze haben dann Titel wie Kobold, Ballade, Seltsam, Blind, Strömung. Also das sind schon natürlich expressionistische Titel. Die Schule ist wieder heimatlos und Luise Langgard, das ist immer die, die auf die Gebäude guckt, auf die Organisation, auch sogar für eigene Entwürfe sorgt, entdeckt ein 45 Hektar großes Ackerland bei Fulda, das wird gekauft und dort wird also die Schule für Körperbildung, Landbau und Handwerk gegründet. Und im Laufe der Jahre werden Hunderte von Gymnastiklehrerinnen dort ausgebildet und natürlich sind die verschiedenen künstlerischen Zentren auch das, was Charlotte Barra da in Ascona machte, unter dem Monte Verita miteinander vernetzt. Bis in die 30er Jahre hinein eine Entwicklung vom Expressionismus zur neuen Sachlichkeit. Das ist eben interessant, dass es gibt den künstlerischen Aspekt, es gibt den handwerklichen Aspekt und es gibt Körper, Gesundheit und dann auch noch die Idee biodynamischen Landbaus. Das kennen Sie alles ein bisschen. Das finden wir heute in der Anthroposophie und in der Tat sind die Gründerinnen auch anthroposophisch inspiriert. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen mehr. Sie haben den Anspruch, keine Zuschüsse zu bekommen, um sich nicht institutionell abhängig zu machen von staatlichen oder anderen Einrichtungen, erwirtschaften alles selbst, was sie brauchen, durch Obstanbau. Sie entwerfen sogar eigene Etiketten für Gläser und Konservendosen. Und eine Idee von Hedwig von Roden, eine Doggenzucht. Und die Doggen werden vegetarisch ernährt. Und sie sind so berühmt und so gut, dass sie weithin exportiert werden und ungeheuer tolle Preise erzielen. Anders als bei den Kolonien, bei den Künstlerkolonien wird der Kontakt zur Bevölkerung bewusst gesucht. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, bei den Bauern zu wohnen. Und die Weberei zum Beispiel entdeckt bei verschiedenen Bauern dann irgendwo Webstühle, die da noch rumstehen, die werden wieder hergerichtet. Die jungen Frauen gehen teilweise dort weben, weil sie erst am Anfang gar nicht so viel Platz haben. Handwerker, Bäuerinnen aus der Umgebung werden einbezogen in diese Gemeinschaftsidee. Die Lehrerin Luise Langgard, ich sage noch mal kurz was zu diesen beiden, dänischer Herkunft, in London geboren. Die haben immer so großartige Lebensdaten, 1883 bis 1974. Sie macht zunächst ein Examen als Zeichenlehrerin an der Kunstgewerbeschule in Dresden. Frauen können ja noch nicht studieren, ich sagte es schon. Weimar ist eine der wenigen Ausnahmen, auch in Riga gab es da schon so etwas. Nebenher arbeitet sie bereits als Zeichenlehrerin, Goldschmiedin, Töpferin, Handweberin und im Sommer wandert sie malend und webend durch Ungarn, Rumänien und Polen und nimmt Kontakte zu Künstlern, auch zu Künstlerkolonien auf, unter anderem auch zu Künstlerin des Blauen Reiters. Und sie kommt in Dresden bereits in Berührung mit der Anthroposophie. Halbjähriger Kurs 1912 bei Bess Menzendijk. Die war so berühmt, eine amerikanische Gymnastiklehrerin und Medizinerin holländischer Herkunft, dass es ein Verb in dieser Zeit gab, das Mensendieken. Warst du heute schon Mensendieken? Also, warst du schon, hast du den Unterricht gemacht? Das fand ich sehr interessant, die Bemerkung. Sie gehört zu dieser Gruppe von Lehrerinnen, die einen riesen Einfluss genommen haben auf Therapieentwicklungen im Bereich Bewegung, aber auch im Bereich der psychosomatischen Medizin. Ja, sie wird dann diesen Weg nehmen, den ich schon beschrieben habe, mit ihrem Seminar und Hedwig von Roden 1911 dazu holen. Die ist ihr von der Mathilde-Zimmer-Stiftung in Kassel empfohlen worden. Hedwig von Roden ist auch aus Skandinavien. Sie ist in Helsinki geboren, 1890, und stirbt 1987 in Loheland. Dahin ist sie am Ende wieder zurückgekehrt. Es gibt von ihr eine tiefere Beziehung zur Idee freierer Schulgemeinden, auch natürlich freier Pädagogik, freie Kirche, freier Staat. Das ist ihr Vater, der diese Denkrichtung in die Familie bringt. Der wurde dann Gefängnisseelsorger in Düsseldorf. Die Mutter stirbt, sie übernimmt als 17-Jährige den Haushalt mit sehr vielen Geschwistern. Ihr liegt dieses Management für alle Sorgen. Und sie ist eine tolle, muss toll begabt gewesen sein in diesen ganzen handwerklichen Bereichen. Auch sie hat eine Kurzausbildung gemacht bei einer weiteren dieser Urmütter des therapeutischen Bereichs, Hedwig Kallmeier, ein Seminar für Harmonie, für harmonische Gymnastik. Wenn Sie sich erinnern, am Bauhaus hieß dieses Fach der Lehrerin Gertrud Krono, die für den Vorkurs zuständig war, Harmonisierungslehre. Das hat also nichts mit Entlassungsplänen der Europäischen Gemeinschaft zu tun, sondern das Wort Harmonisierung hat etwas mit der Idee der Balance zu tun, mit der Persönlichkeitsentwicklung, von der ich vorhin schon sprach. In Loheland gründete Hedwig von Roden dann eine Weberei, eine Korbflechterei, eine Schreinerei, eine Drechslerei, eine Lederwerkstatt und dann 1926 ein Fotolabor. Also es gibt auch diese Kombination mit modernen, neuen technischen Möglichkeiten, das Fotografieren als Selbstdokumentation, aber auch als künstlerische Möglichkeit. Es wird eine ganz berühmte Fotografin dort sein, mit Bertha Günther heißt sie, mit ganz besonderen Fotogrammen, oft aus pflanzlichen Motiven. 1928 wird sie ein Diplom für Eurythmie in Dornach machen. Also immer wieder kommt die Berührung mit der Anthroposophie, aber sie sind alles andere als ideologisch und nehmen das, was sozusagen aus dieser reformpädagogischen Aufbruchsstimmung in diese Ausbildung hineinpasst. Es gibt zwischen beiden einen Bruch, und zwar 1933. Luise Langgaard will sich arrangieren, will die Schule erhalten. Sie gibt auch Gymnastikausbildung für Frauen, die beim BDM oder bei der Reichsfrauenschaft mitwirken. Hedwig von Roden sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht und geht weg. Das ist ein tiefes Zerwürfnis, was sich auch nicht wieder heilen lässt. Aber 3 Jahre nachdem Langgaard gestorben ist, 1977, kommt Hedwig von Roden wieder nach Loheland und es gefällt ihr dort so gut, dass sie dort bleibt und bis 1982, bis zu ihrem Tod, dort lebt. Ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht von welcher von beiden. Ich hatte immer das Gefühl, es muss hinter allem noch mehr ein Geistiges verborgen sein. Interessant finde ich, ist dieses Netzwerk von Lehrerinnen, von der Weitergabe von Frauen an Frauen, die in eine therapeutische Richtung weisen, von der wir heute eigentlich noch ganz viel zehren. Das waren viele Jüdinnen, in Deutschland, die dann erstmal in die Schweiz oder in die USA gegangen sind und diese Therapiemöglichkeiten damals dann nochmal verbreitet haben oder auch psychologische Richtungen, etwa die Gestalttherapie. Hedwig Kallmeier, Bess Menzindy, Gertrud Leistikow, Elsa Gindler, das ist ein Name, der vielleicht noch am bekanntesten ist, somatische Körperarbeit, Gymnastiklehrerin, ihre therapeutische Richtung geht dann in die feine Körperwahrnehmung, etwa wie auch bei Charlotte Selver, Sensory Awareness heißt das. Und es gibt Schüler, Schülerinnen, die zu Pearls and Petzold hinweisen, auch zu Ruth Kohn, TZI. Und das ist ganz interessant, also was das nochmal für Zusammenhänge sind insgesamt, die wir heute nacheinander eigentlich erst verstehen, wenn man sich da einarbeitet, wer da bei wem Unterricht hatte und wo. Und auch Laban ist natürlich interessant da drin, ist ein Duncan-Schüler und ja, was er da weitergibt. Es gibt ein Sammelband von Beiträgen von Lehrerinnen, die in Loheland unterrichtet haben und auch Schülerinnen waren und das beschrieben haben. Eine beschreibt das, das ist Imme Heiner, 1982. Ja, einmal geht es um ein besonderes Projekt und diese historischen Gebäude gibt es dort heute noch, die sind wieder restauriert. Als Langgard und von Roden das Glück hatten zu erfahren, dass man in Fulda abgestellte vierte Klasse Eisenbahnwagen bekommen könne, griffen sie sofort zu und kauften vier Waggons, die in Loheland aufgestellt werden sollten. Wie diese langen Waggons zu uns herauf befördert wurden und welch eine beschwerliche Arbeit dies war, habe ich leider nicht miterleben können. Aber die vorbereitenden Arbeiten, den Aushub für die Grundmauern, worauf die Waggons stehen sollten, habe ich gesehen. Die Sandsteine aus unserem Steinbruch wurden auch dazu verwendet. Sehr geschickt wurden die Waggons dann aufgestellt, dass an den Ecken, an denen sie sich berührten, ein Raum entstand, der ausgebaut werden konnte. So entstanden die Eingänge zu je einem Wagen. Innen und außen wurden sie dann schön mit hellem Holz verschalt, gestrichen und die Dächer mit roten Dachziegeln gedeckt. Untergebracht wurden damals in diesen Wagen die Schreinerei, die Flickstufe, die Fotowerkstatt und später die Lederwerkstatt. Den vierten Wagen bezog unsere Geigerin Thea von Heinleth. Später wurde noch ein Raum für die Hundeküche der Doggenzucht angebaut und sehr viel später weiter ausgebaut, um die Wäscherei und die Bügelstube aufzunehmen. Aus unserer anfänglichen Arbeit auf dem Acker entwickelte sich allmählich ein gärtnerisches Tun auf biologisch-dynamischer Grundlage. Und 1925 entstand dann doch für etwas für uns sehr Erfreuliches. Inmitten des großen Gartens zur Ostseite der Rhön gelegen, wurde ein kleines Gartenhäuschen gebaut, welches etwa ähnlich aussah wie das Gartenhäuschen von Johann Wolfgang von Goethe in Weimar. Ja, das nur nochmal ein Auszug. Es sind wunderbar, diese Berichte. Da werden auch die einzelnen Persönlichkeiten näher beschrieben. Eva Maria Deinhardt zum Beispiel ist nicht etwa nur Tänzerin, sondern ist eine großartige Handwerkerin und hat nebenher dann in Loheland zum Beispiel auch noch eine Bienenzucht, um die sie sich kümmert. Also alle haben immer so auch noch so ein ganz praktisches Standbein. Es wird gesagt, dass sie relativ streng waren im Unterricht, aber dann so begeisterte durch die Art und Weise, wie sie auch diese Bewegung inszenierte, dass niemand der Frauen dort dann sagte, sie sei einfach großartig, genau wie diese beiden Lehrerinnen. Zweiter Text. Von drei Tanzvorführungen möchte ich auch noch berichten, immer noch Imme Heiner, 1982, die mir lebhaft in Erinnerung sind. Es war wohl in der Zeit nach Weihnachten im Jahr 1923, da waren wir in Berlin in einem der großen Säle, Blüthner oder Schwächtensaal, an 5 oder 6 Tagen zu Tanzabenden verpflichtet, durch die wir viele Freunde gewannen. Dann kam eine bedeutende Tanzvorführung im größten Saal in Hamburg, dem Covent Garden. Die Bahnfahrt dorthin im 4. Klasse-Wagen, ungeheizt bei schlimmer Kälte, war furchtbar. Da unserer Klavierspielerin die Hände immer kälter und schmerzhafter wurden, kamen wir auf die Idee, unsere einzige Wärmflasche bei einem längeren Aufenthalt in einer Stadt von dem Lokomotivführer mit heißem Wasser füllen zu lassen. Dies tat er gern und die Wärme kam nicht nur der Klavierspielerin, sondern reihum auch uns anderen zugute. Wir kamen mit ungefähr 2 Stunden Verspätung in Hamburg an. Inzwischen hatte sich der große Saal mit vielen Menschen gefüllt und es wurde ihnen immer wieder von der Verspätung des Zuges berichtet. Welch aktueller Text. Aber kein Mensch verließ seinen Platz. Alle warteten geduldig, doch nicht so aktuell, bis endlich unsere Ankunft in Hamburg und dann unser Eintreffen im Covent Garden bekannt gegeben wurde. In Windeseile musste nun jede von uns umgezogen und geschminkt werden. Wir, erschöpft, glaubten kaum, in diesem Zustand eine gute Aufführung leisten zu können. Auch war die neue große Kugel, die Elisabeth besorgt hatte, ein Globus, der noch vergoldet werden musste, noch nicht ganz trocken. Wie sollte dies alles gut gehen? Und Hamburg war doch für uns eine so bedeutsame Stadt. Aber, oh Wunder, es wurde eine unserer besten Aufführungen. Und die steifen Hamburger waren so voller Begeisterung, dass wir manchen Tanz wiederholen mussten. So auch Edith Suthors Blauen Klang zur Musik von Hindemith. Auch die vergoldete Kugel behielt ihre Farbe. Und ich blieb fast nicht an ihr kleben. Dass wir über diesen Erfolg sehr erfreut waren und über die überaus guten Kritiken in den Zeitungen, lässt sich denken. Ja, jetzt haben wir ja noch, wir müssen uns ja wieder von Fulda wieder ans Meer zurückarbeiten. Wir waren ja schon mal in Worpswede, war ein bisschen näher. Und von den Orten, die da zur Auswahl sind, deutsche Kolonien an der Nordsee eine, an der Ostsee 3, beziehungsweise heute ist ja Nidda in Litauen. Also dann wären es insgesamt 5. Habe ich mir dann doch Ahrenshoop ausgesucht, weil dort Frauen die ersten Gründerinnen waren, auch wenn man das nicht mehr so genau weiß. Das Aufblühen der Freilichtmalerei Ende des 19. Jahrhunderts ließ in Europa die Künstlerkolonien aufblühen, auch am Meer. Der Niedergang entwickelte sich mit dem Aufkommen des Expressionismus unter anderem. Junge Maler, zumeist junge Männer, kamen als Entdecker und ließen sich in einer bewusst gewählten Gemeinschaft dauerhaft nieder. Schnell wurden die Orte bekannter. Zu improvisierten Unterkünften kamen der Bau eigener Häuser, die als gemeinschaftliche Wohnsitze, Ateliers und Ausstellungsräume dienten. Dass auch die von den Akademien noch ausgeschlossenen jungen Frauen kamen, verwundert uns heute nicht, irritierte aber die Herren, die einerseits Konkurrenz witterten und sie verächtlich Terpentintanten, das kannte ich noch gar nicht, das fand ich großartig, Terpentintanten oder Malweiber nannten, als Frauen aber durchaus hofierten. Wobei zum Glück nicht nur so unglückliche Ehen wie in Worpswede dabei herauskamen. Für die Einheimischen gehörten die Malerinnen mit ihren großen Hüten, weiten Mänteln oder Kitteln, Taschen, Schirmen, Paletten und Staffeleien weithin sichtbar, bald schon mit ins Bild. In der Nordsee-Künstlerkolonie Ekensund an der Flensburger Förde etwa stellte dann die Berlinerin Emmy Gotzmann-Konrad die männlichen Kollegen mit ihrer damals neuen französischen Malweise, sie war stark inspiriert von Van Gogh und auch vom Pointillismus, bald in den Schatten. Die Ostseeinsel Hiddensee wurde allerdings zunächst von männlichen Künstlern entdeckt, und zwar schon bereits 1774 von einem von Goethes Zeichenlehrer, nämlich Jakob Philipp Hackert. 1847 zeigt sich auch Friedrich Preller, den wir auch aus Weimar kennen, begeistert von Hiddensee. Und 1885 schwärmte Gerhard Hauptmann, Zitat, Hiddensee ist eines der lieblichsten Eilande, nur stille, stille, dass es nicht ein Weltbad werde. Stattdessen aber kamen die Mahlweiber. Um 1900 gehörte Elisabeth Büchsel zur ersten Generation der Kolonistinnen und Kolonisten, die auf der Insel fürs Leben heimisch wurden. Sie gehörte dann zu den insgesamt 20 Frauen, die sich 1922 dem Hiddenseer Künstlerinnenbund anschlossen, vermutlich eine Idee von Käthe Kollwitz. Darunter die schon erwähnte Julie Wolfthon, die Gründerin des Künstlerinnenbundes Clara Arnheim und deren Freundin Henny Lehmann, die für ihre Clara die heute noch existierende Blaue Scheune als Ausstellungs- und Verkaufsraum entdeckte und ausbaute. Eine weitere Künstlerkolonie entstand in Schwan, 2a, in der Nähe von Rostock, zwischen Rostock und Güstrow, und dann in Nidden. Der kleine Ort Schwan stand im engen Zusammenhang mit der Weimarer Malerschule. Die Maler und deren Schülerinnen und Schüler, in Weimar gab es ja bereits Schülerinnen an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule, studierten allesamt, vor allem bei Theodor von Hagen, und der machte Sommerausflüge, um diese Freiluftmalerei in einer schönen Landschaft zu üben. Und da war dann Schwan der Ort, wo sich alle trafen. Eine Frau war unter diesen Dauergästen Hedwig von Germa, eine Schülerin des Schülers von Hagen, Franz Bunke, die als Malgast dann in der dortigen Künstlerkolonie zubrachte. Weimar war in dieser Zeit ziemlich vorweg, auch mit der Freiluftmalerei, die Weimarer Malerschule ist ja ein Begriff. In Weimar wurde 1890 schon die erste Manet-Ausstellung Deutschlands gezeigt. Ja, jetzt noch ein paar Takte zu Ahrenshoop. Die bekannteste deutsche Künstlerkolonie am Meer, wer war da noch nicht, auf dem schmalen Landstrich zwischen Bodden und Ostsee. Die Bevölkerung lebte damals hauptsächlich vom Fischfang. 1885 verbrachte die Malerin und Grafikerin Anna Gerresheim ihren Urlaub dort und baute 1891 gemeinsam mit ihren Schwestern Bertha und Auguste das früheste Künstlerhaus in Ahrenshoop an der Düne 37. Die heute zu Unrecht weit bekannteren Namen dieses Ortes sind die der Landschaftsmaler Paul Müller-Kempf, der mit seiner 1994 errichteten Malschule Haus St. Lukas als der Gründer der Kolonie gilt, und der von Friedrich Wachenhusen, der ab 1889 seine Sommer dort verbrachte. 1897 wird er sein Haus auf dem Schifferberg errichten und für seine Malschule auf dem Grundstück von Mutter Schumacher, wo er vorher untergekommen war, das Dünenhaus erwerben. Die beiden Männer freunden sich an, unterrichten dann auch gemeinsam. Es kommen Schülerinnen. In den Jahren 1891 bis 1897 lebten dort zunächst 7 Malerinnen fest in Ahrenshoop, darunter die mit Waldlandschaften bekannt gewordene Elisabeth von Eicken. Errichtet ihr Atelierhaus 1894 dort. Um die Jahrhundertwende waren dort bereits 16 Malerinnen präsent. Was waren die Motive? Wir kennen sie heute noch, denn es wird dort immer wieder auch ausgestellt, was sie geschaffen haben in dieser Zeit. Vom Sturm zerzauste Kiefern, Windflüchter werden sie damals genannt, Mühlen, Fischerkarten und die Boddenlandschaft. Schon seltener die Küste, und interessant ist, dass das Meer selbst eigentlich auf den Bildern fast nicht vorkommt, anders als in Eckensund. Das Meer lud zum Freibaden ein. Stellen Sie sich ja mal vor, diese Damen, ne, mit ihren ganzen Dingen wollen nun ein Bad nehmen, aber dafür ist etwas Wunderbares erfunden worden, kennen wir auch aus manchen englischen Szenerien an der englischen Küste, der Badekarren. Und für unwirtlichere Jahreszeiten erfanden die Künstlerinnen und Künstler die sogenannten Malhäuschen. Mit Fenster, gegebenenfalls einem kleinen Ofen versehen, wurden sie direkt vor das gewünschte Motiv platziert. Als gemeinsamer Ausstellungsraum wurde von Müller-Kempf und Kollegen 1909 das redgedeckte, leuchtend blau gewandete Haus Kunstkarten, der Kunstkarten errichtet, wo bis heute Ausstellungen zu sehen sind. Der Erste Weltkrieg beendete die Künstlerkolonie, auch war die große Zeit des Impressionismus vorbei und Frauen standen mit der Republikgründung zumindest theoretisch Akademien offen. Dennoch zog es in den 20er Jahren eine neue Generation nach Ahrenshoop, darunter die Keramikerin Frieda Löber mit ihrem Bruder Heinrich und die Malerinnen Hedwig Sommer und Hedwig Wörmann. Im Zentrum des Dorfes eröffnete Martha Wegscheider 1922 die Bunte Stube. Vergleichbar mit Hiddensee verlebten hier viele kulturschaffende, schöpferische Ferien. Aus Rostock war die Malerin und erfolgreiche Bauhausschülerin Dörte Helm häufig zu Gast beim Verleger Peter Erichson, Hirnsdorf Verlag, einigen wird er noch bekannt sein, renommierter DDR-Verlag, und zwar im Haus am Schifferberg, was Erichson gekauft hatte von Wachenhusen. Und ich habe zu Dörte Helm viel geforscht und habe auch allerlei bei ihrer Tochter, die es noch gibt, in Hamburg anschauen dürfen, was aufgehoben worden ist von dem, was sie schuf. Sie ist 1944 schon gestorben. Und da gab es auch einen Entwurf für ein Fenster für das Haus am Schifferberg 10. Genau dieses Haus. Und dieses Fenster gibt es noch und es ist wohl auch restauriert worden und sollte auch wieder in dieses Haus zurückkehren. Ich habe noch nicht erfahren können, ob das bereits der Fall ist. Sie hat für Erichson auch die Möbel entworfen, also auch ganz, man gibt historische Fotos mit so Einbaumöbeln, die dort in dieses Landhaus hineingebracht wurden. Nebenbei hat sie sich in Lina Risto verliebt, die Liebste des Verlegers, und es gibt von ihr einige der wenigen Gemälde, inzwischen stilistisch im Stil der Neuen Sachlichkeit, wo Frauen in einer offenen Liebesszenerie tatsächlich zu sehen sind. Das ist etwas ganz Besonderes und ebenso hat sie am Bauhaus, das ist auch interessant, gehört sie zu denjenigen, die schon einen Männerakt dargestellt haben. Also sie war, ich denke auch, sie hat gerne gerade etwas gemacht, auch wenn der Rest der Welt es gar nicht so haben wollte. Das hat was mit ihrem Elternhaus und einem doch ziemlich bevormundenden Vater zu tun, der ihr das Leben nicht leicht gemacht hat. Berühmte Gäste dieser 20er Jahre waren Gerhard Marx, Hans Albers, auch Else Lasker-Schüler, Helene Weigel, Johannes R. Becher und sogar Albert Einstein. Wenn man heute nach Ahrenshoop kommt, es lohnt sich immer diese Ausstellungen, auch wenn wir sozusagen noch zehren, wie so viele von diesen künstlerischen Orten, gibt es dort auch noch Aktivität. Und eine, die dort sehr schön lesen kann und dazu auch recherchiert hat, ist die Schriftstellerin Christine von Soden, die man dort manchmal auch auf Lesungen antreffen kann. Anna Gerresheim sei noch kurz nochmal erwähnt. Sie stammt aus Riebnitz-Damgarten, 1852, also eine der Älteren, die älteste von den drei Schwestern. 8 Kinder waren sie zu Hause. Sie wuchs in Güstrow auf, hat dann in Dresden auch wieder privat dort Unterricht nehmen können und hat sich vor allem für Porträtmalerei interessiert. Die Künstlerkolonie Hornbæk in Dänemark und Skagen, die sind früher als unsere, hat sie besucht und dann zuerst den Wustroer Hafen gemalt. Damit ist sie berühmt geworden. Und sie ist auch nach England gereist, in Cornwall. Wir werden nächste Woche ja verschiedene Wohnsitze und Wohnorte der Bloomsbury Group und von Virginia Woolf ins Auge fassen. Cornwall, St. Ives, das war ein wichtiger Ort. Auch dort ist sie wohl hingereist. Sie geht dann auch nach Paris, bekommt die Lehrer, die sie sich gewünscht hat, für Porträtmalerei und schließt sich in Berlin dem Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen an. Sie lebt vom Malunterricht, arbeitet zeitweilig sogar als Gesellschafterin einer russischen Prinzessin in Berlin. Und dann kommt das Auswandern nach Ahrenshoop. Im Mittelpunkt ihrer Bilder fast ausschließlich die Landschaft der Ostsee, im Mittelpunkt vor allem die Boddenlandschaft. Daneben gibt sie im Selbstverlag auch Lithografien und Radierungen heraus. Sie ist Ahrenshoop treu geblieben und wie ihre Schwestern dort auch begraben. Am heutigen Abend bei diesen Themen war eine meiner Vorbereitungsschwierigkeiten, dass Malerinnen und Maler, weil sie ja malen, nicht so viel sprechen. Also gibt es viel weniger Textzeugnisse. Deswegen muss immer Paula Modersohn wieder herhalten, die nicht nur informativ, sondern auch noch gut schreibt. Und alle wissen, oder die, die mich kennen, wissen, ich bin Literaturwissenschaftlerin und finde tolle Texte einfach wunderbar. Und so schließen wir auch nochmal mit Paula Modersohn-Becker. Sie schreibt an ihre Mutter: Ich werde noch etwas. Wie groß oder wie klein, das kann ich selbst nicht sagen. Aber es wird etwas in sich Geschlossenes. Dieses unentwegte Brausen dem Ziele zu, das ist das Schönste im Leben. Dem kommt nichts anderes gleich. Dass ich für mich brause, immer, immer zu, nur manchmal ausruhend, um wieder dem Ziele nachzubrausen, das bitte ich dich zu bedenken, wenn ich manchmal etwas liebearm erscheine. Es ist ein Konzentrieren meiner Kräfte auf das eine. Ich weiß nicht, ob man das noch Egoismus nennen darf. Jedenfalls ist es der adligste. Ich lege meinen Kopf in deinen Schoß, aus welchem ich hervorgegangen bin, und danke dir für mein Leben, dein Kind. So, das war's.